Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Flüchtlinge sind ja seit 10 Jahren bei uns immer wieder das große Generalthema. Und der heutige Text, den ich herausgesucht habe, wird sich nicht irgendwo in der Bibel wiederfinden, sondern einfach ein Stück weit aus dieser Weihnachtsgeschichte herausgenommen. Es sind viele Dinge, die wir auch instrumentalisieren können, aber nicht wollen. Und wenn wir jetzt in dieses Geschehen ein Stück weit von Josef hineinschauen, dann beschäftigt uns das, was dieser Mann mitgemacht hat. Wir wollen jetzt aus Matthäus 2, ich habe extra einen Beipackzettel wieder, 3 Weihnachtsgeschenke für Josef. Wir wollen zum Wort Gottes uns bitte erheben, um den Text hier zu lesen. Wem es möglich ist, wer Not hat, der bleibe auch sitzen. Matthäus 2, 13 bis 23. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein, seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es herbeizubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein, seine Mutter mit bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, da wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten, in der ganzen Gegend, 2-jährig und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sie nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt des Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazaräer heißen. Lieber Herr, gib jetzt Licht von oben für dieses Wort. Amen. Zum Text noch einmal: Matthäus schreibt einen Judenchristen, deswegen haben wir auch bei ihm sehr viele Zitate aus dem Alten Testament, weil er den Juden belegen möchte, dass Jesus der Messias ist und das auf dem Alten Testament sich letztendlich auch stützt. Ja, an Weihnachten bekam jeder sein Päckchen. An Weihnachten ging keiner leer aus, an Weihnachten hat jeder etwas bekommen. Dem Buben die lang ersehnte Playstation, dass er jetzt so richtig loslegen kann. Dem Mädel den schicken Skianzug, Topmodell, auf jeder Piste garantiert er Aufsehen erregend. Dem Papa den neuen Wanderführer, dass die Sonntagsausflüge nicht im Niemandsland enden. Der Mutter die antike Wanduhr, ein Schnäppchen vom Flohmarkt. Aber Schnäppchen können auch was wert sein. Dem Opa Stehplatzkarte Werder gegen VfB. Ich war unten und habe mir das angeschaut. Ja, auch das ist für den Opa ein Leckerbissen. Da kommt er wieder in Schwung und die Oma hat eine neue Heizdecke bekommen für kalte Tage. Freude, Freude über Freude. Weihnachten hat also jedem was gebracht. Aber Was hat Weihnachten für den Josef gebracht? Josef, es ist ja ein ganz sympathischer Schweiger, wir hören keinen Ton von ihm. Nicht mal einen Ton. Was hat Weihnachten dem Josef gebracht, diesem liebenswerten Mann, der nachdenklich und eingekehrt in der Stille arbeitet, von dem kein Sterbenswörtchen überliefert ist? Was hat Weihnachten Josef gebracht? Schwierigkeiten lagen hinter ihm, wenn wir das Leben ein wenig Revue passieren lassen wollen. Man hat vielleicht auch geraunt und gesagt, oh du, der braucht jetzt endlich eine Frau. Ja, soll ja nicht nur eine tüchtige Frau sein. Er wollte mehr. Kochen, Wäsche waschen, was weiß ich alles. Nun, das kann auch der Waschautomat. Aber er wollte eine Frau, mit der er beten kann. Nicht nur essen, arbeiten und leben. Und endlich hat er diese Frau namens Maria. Schwierigkeiten und Peinlichkeiten lagen hinter ihm. Hast du schon gehört? Man tuschelt hinter vorgehaltener Hand. Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Josefs Maria, die kriegt ein Kind. Die Glattstanden hatten ihr Thema am Stammtisch für dreckige Witze. Seht, so sind die Frommen. Zuerst fromm rausreden und dann so tun wie alle anderen auch. Scherereien und Peinlichkeiten lagen hinter ihm. Kein Zimmer frei, hieß es dort in Bethlehem. Man suchte und suchte, die Herbergen waren voll. Und immer wieder hieß es nur, tut uns leid, geht nicht. Die Tür vor der Nase zugeschlagen. Von wegen Stille, heilige Nacht. Für sie war es eine hektische Nacht. Geburt ohne Arzt, ohne Hebamme, ohne Helfer, ohne fließend Wasser. Das ist schon etwas. Scherereien lagen hinter ihm, das Flüchtlingskind in den Armen. Jetzt muss ihm Weihnachten doch Freude bringen. Nach all diesen Schwierigkeiten, diesen Peinlichkeiten, jetzt wollen wir schauen, was diesem Josef ja an Weihnachtsgeschenken gegeben wurde. Der Bericht ist eigentlich ernüchternd, wenn wir ihn noch einmal für uns in Gedanken durchgehen. Keine Spur von Krippenidylle und Hirtenromanze. Kein Ton von Friedensschalmeien und irgendwelchen netten Engelchen, die da so rumsausen und irgendwelche Lieder singen. Kein Dunst von Weihrauch und Myrrhe. Die Hauptfiguren, fluchtartig, haben sie den Saal verlassen. Mütter schreien vor Jammer und Herzeleid. In Bethlehem riecht's nach Blut, Verwesung und Schweiß. Weihnachten hat für Josef etwas gebracht. Die drei durchkreuzten Pläne. Der durchkreuzte Wegplan, der durchkreuzte Zeitplan und der durchkreuzte Stadtplan. Wir wollen uns diese einzelnen durchgekreuzten Pläne ein wenig genauer anschauen. Josef wollte ja, und das ist ja nichts anderes als verständlich, nach Hause. Jetzt ist das Kind da, man hat all die Schwierigkeiten durchlitten, man hat sich auch, getreu dessen, was erwartet war, in die Listen eingetragen und jetzt nichts wie nach Hause. Die steinharte Krippe, das ist doch kein Kinderbettchen. Maria und Jesus, die brauchen doch jetzt endlich etwas Nestwärme. Tja, für Josef war jetzt eigentlich der Heimweg dran. Geplant, vorbereitet und dann auf einmal nachts der Engel. Steh auf, nimm das Kind, verschwind nach Ägypten. Josef lamentiert nicht, du Herr, das Kind ist erst neugeboren, das verträgt keine Strapazen. Er argumentiert auch nicht, Herr, ich habe doch nichts verbrochen, warum soll ich denn jetzt verschwinden? Er diskutiert nicht, Herr, ich bin doch in Galiläa zu Hause, das muss ich doch wissen, nicht in Ägypten. Wieso soll ich mich aus dem Staub machen? Nein, Josef geht wortlos, nimmt das Kind, die Mutter, verschwindet nach Ägypten. Und verschwinden ist leicht gesagt, das sind 300 Kilometer Fußweg. Ob der Esel dabei war, wissen wir nicht. Oder der Ochse an der Seite, wir wissen es nicht. So wie auch die Glaubensväter. Wir wollen zurückblenden. Ein Josef stand auf und ging mit den harten Sklaventreibern nach Ägypten. Die 11 Josefsbrüder standen auf, gingen mit leeren Getreidesäcken nach Ägypten. Jakob, der Erzvater, stand auf, ging mit der Großfamilie nach Ägypten. Wir sehen, Ägypten ist irgendwo so ein bisschen ein Punkt, wo hinmarschiert wird, ja? Ägypten ist nicht nur ein Name auf der Geografie, sondern ein Name, ein Begriff aus der Theologie. Ägypten ist immer auch Programm. Ägypten ist die Welt. Dort schickt uns Jesus hin. Es ist eine Welt der Fremde, der Ängste und der Hetze. Die heilige Familie ist auf dem Weg ins Ägyptenland. Und wer jetzt sich dieser Familie anschließen möchte, kann ich nur raten, der lamentiere nicht. Herr, oh, ich vertrage keine Strapazen, mir tut es am Kreuz weh. Der argumentiere doch bitte nicht, Herr, ich habe doch nichts verbrochen, dass ich jetzt weg muss. Der diskutiere nicht, Herr, warum jetzt diese Richtung? Wortlos aufstehen und nach Ägypten mitgehen, das ist Glaube. Nicht der Heimweg ins Nest war jetzt dran. Der Herr sagt nämlich, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Nicht der Heimweg ist in die Heimatstadt ist dran, weil der Apostel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Nicht der Heimweg in das ungestörte Paradies ist jetzt dran, weil Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Die Familia Dei, die Gottesfamilie, ist immer unterwegs. Immer auf dem Weg nach Ägypten. Wundere dich nicht, wenn der Weg anders aussieht, als du ihn vorgesehen hast. Stoß dich nicht, wenn dein Weg in eine andere Richtung läuft, als du es dir schön ausgemalt hast. Gräme dich nicht über einen durchkreuzten Wegplan, aber das eine musst du wissen. Dieser Weg ist nie aus der Schutzzone Jesu heraus. Das ist das Wunderbare. Auch wenn die Pläne durchkreuzt werden. Seine Macht endet nicht an der Landesgrenze. Sie ist auch nicht durch einen Schlagbaum begrenzt, sondern sie ist auch dort am Jordan spürbar, sie ist auch dort am Nil spürbar. Überall haben wir eine Schutzzone, in der der Herr und seine unsichtbaren Heere mit dabei sind. Hudson Taylor, der China-Inlandmissionar, sagt einmal, es kommt nicht darauf an, wohin und in welche Umstände hinein er mich sendet. Wenn Gott mich in große Verlegenheit bringt, muss er mir da nicht klare Leitung und unter erdrückenden Verhältnissen viel Kraft schenken. Keine Angst, dass diese Hilfsquellen Jesu irgendwann einmal versiegen könnten. Keine Angst, wenn der Weg unverständlich, unbegreiflich, undurchschaubar wird und wir vielleicht gerade noch die Hand vor Augen sehen, wie wir jetzt runtergefahren sind gestern. Ach, ein ganz köstliches Grau hat uns umfangen. Wir fuhren immer im Nebel und dann waren da dankbar, dass wir die nächste Kurve gesehen haben. Und es war so herzerfrischend negativ, ja, wie wir da fuhren. Wir haben gedacht, hoffentlich hat dieses ganze Grau und Grau irgendwann ein Ende. Nein, dieser durchkreuzte Wegplan, der hier für den Josef da war, war zwar ja so, dass er die Hand vor Augen nicht gesehen hat, aber Gottes Kreuzplan war damit ersichtlich. Und das hat dieser Weihnachtsaspekt hier, das Weihnachtsgeschenk, das erste, den Josef gebracht, der durchkreuzte Wegplan. Wir kommen zum durchkreuzten Zeitplan. Josef wollte ja die Zeit abkürzen. Er hat gedacht, Mensch, jetzt nichts wie weg. Ja. Und es ist doch so, wenn du in der Warteschleife hängst, rufst irgendeine Versicherung an und dann heißt, legen Sie nicht auf, Sie sind gleich der Nächste in der Warteschleife. Und dann orgelt es da rum und rum und man denkt, Hanno, jetzt könntest du das Telefon an die Wand hauen. Ja. So ist es doch eigentlich nicht. So in der Warteschleife, das ist nichts Angenehmes. Ja, und jetzt hört er dort in dem Asylantenheim am Nildelta von der Bluttat dieses Herodes und denkt, oh nein, bloß da nicht hin. Wir blenden nochmal zurück. Zuvor waren ja die Weisen aus dem Morgenland am Hof aufgetaucht, hatten von dem neugeborenen König berichtet und gefragt, na nun, wo, wo ist er denn, wo kommt er denn zur Welt? Und der Herodes wurde ganz bleich um die Nase. Katastrophe. Und es heißt dort, ganz Jerusalem erschrak. Ja, wieso erschrecken die, wenn der Herodes erschrickt? Die haben genau gewusst, was jetzt los war. Dieser Herodes war ein Blutmörder ohne Ende. Ich werde nachher noch kurz berichten, wen er da alles gelinigt hat. Und jetzt, der Herodes hat gedacht, wir haben alles unter Kontrolle. Je mehr ich umbringe, desto weniger Leute habe ich, die hier gegen mich sind, nicht? Und dann haben die eben auch gefragt, wo ist denn der König? Der muss doch wissen, wo der neue König kommt. Also wenn der König das nicht weiß, dann was denn dann? Und sie marschieren dorthin. Ja, und der König guckt auch ein bisschen komisch aus der Wäsche. Ja, denkt, hast du keine Garne brauchen hier. Und holt seine Schriftgelehrten. Und die sagen, ja, in Bethlehem, da muss er kommen. Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem im Lande Juda, aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und dann schickt natürlich dieser Herodes, dieser schlaue Fuchs, die Weisen nach Bethlehem und sagt, ja, liebe Leute, geht schon mal gucken. Ja, und wenn ihr gefunden habt, kommt doch bitte zurück. Ich möchte ja auch, dem kondolieren hier und so weiter, möchte ihr entsprechend auch den Diener machen, also, dass ich auch anbete. Ja, Herodes war kein Jude, sondern Idumäer. Jetzt, wo kommen die her? Nachfahre Esaus. Und schon sehen wir, wo es da mit der Konstellation hingeht. Er war ein Gefolgsmann und Günstling von Kaiser Augustus, verdankt eigentlich nur ihm dort sein Königreich in Judäa und im Nachbargebiet. Tja, und er war auch nicht nur einmal, sondern mehrfach verheiratet, je nachdem, wie es eben gerade kam. Und wie es eben dann kam, hat er auch diejenigen, die ihm hier angeblich etwas wollten, gleich mal einen Kopf kürzer gemacht. Zuerst hat er den Hiskia mitsamt seinen Widerstandskämpfern abgeschlachtet. Dann hat er die ganze Familien, die in den Felsenhöhen in Galiläa waren und Zuflucht gesucht haben, ausgeräuchert. Dann hat er gedacht, die Macht, die verliere ich jetzt, und drei Tage bevor er starb, hat er noch seine zwei Söhne umgebracht, weil er gedacht hat, oh, die könnten ja eventuell meine Thronnachfolge antreten, und den dritten hat er dann auch noch erdrosselt. Und jetzt ging er gegen die Kinder los. Alle Ein- und Zweijährigen, man muss sich das überlegen, nicht mehr, wir haben hier drei so kleine Zweijährige, auf einmal stürmt es da rein, und dann heißt es, ja, das muss jetzt alles weg. Ein Jammer schwoll an und der lässt sich nicht beschreiben, wenn solche Taten da sind. Nur ein Name kommt uns dann noch in den Sinn, Herodes. Verkürzt die Zeit, so haben sie es beim Abtransport Dritten Reich Berlin gebeten. Herr, verkürzt die Zeit, wo sie die Kinder aus den Heimen geholt haben. Die Hebamme, die dort tätig war, berichtet, so etwas Schreckliches an Schrei haben wir noch nie gehört. Verkürzt die Zeit, Herr. So haben die Russen gebetet im Archipel Gulag, wie die Kinder entsorgt wurden als Sperrmüll. Herr, verkürzt die Zeit, mach ein Ende. So haben sie geschrien in Dresden, in Hiroshima, wie die Kinder als Fackeln herumliefen. Herr, verkürzt die Zeit, wir können diese furchtbaren Dinge nicht fassen. Wir können nur klagen und unsere Not dem Herrn hinlegen. Ein Warum wird nicht beantwortet. Wir können Gott nicht vor unsere Richterschranke zerren. Und so, wie wir heute beten, wenn Hunderttausende von Kindern im Mutterleib, dem gefährlichsten Ort dieser Welt, ja, wie soll ich sagen, zersägt, zerrissen, zerrupft werden im Mutterleib. Seit der Liberalisierung der Abtreibung in Amerika 1978 haben wir ca. 5 bis 6 Milliarden Kinder, die das Licht der Welt nicht erblickt haben. Und jetzt möchte man in Europa ein Recht, ein Grundrecht auf Abtreibung einführen. Man muss sich diesen Irrsinn einmal vorstellen. Ich frage mich, wie lange schaut Gott da noch zu? Also ich hätte schon längst mit dem Eisenbahnschwelle reingeschlagen, dass alles kaputt wäre. Wie lange schaut Gott hier noch zu? Und dann sagt Gott zu Josef, bleibe, bis ich dir sage. Warte, bis ich es tue. Und es ist oft eine ganz große Not, wenn wir in Schwierigkeiten sind, Krankheitsnöte, familiäre Nöte, was auch immer es sei. Und es will kein Ende nehmen. Es will kein Ende nehmen. Und wir liegen am Boden und schreien, Herr, hilf, Herr, hilf. Weißt du, da gibt es ein wunderbares Wort, Psalm 138, Vers 6. Der Herr wird für dich vollführen. Weißt du, Gott hat diesen Herodes gewähren lassen. Er hat einen Hitler gewähren lassen. Und er hat die Größen dieser Welt gewähren lassen. Ein Lenin, der Hunderte von Millionen dort abgeschlachtet hat in Russland. Ja, es ist einfach eine Not. Und wir werden auch nie Frieden bekommen auf dieser Welt. All die Versuche, jetzt auch hier Yuval Harari und was weiß ich hier, die Herren mit der transhumanistischen Religion, sage ich mal so, sie wollen den neuen Menschen schaffen. Ja, dass unser Gehirn letztendlich auf Computer transformiert wird, rübergetragen wird. Sie wollen den Tod ausschalten. Der Herr Gates hat ein Institut gegründet, ja, wo sie den Tod letztendlich besiegen wollen. Aber nur für einige wenige. Es ist eine große Not, dass dieses, man sieht, dass der Mensch eigentlich die Krux ist. Der Mensch ist das große Problem. Nicht, dass wir 8 oder 10 Milliarden hätten, die könnten wir gut ernähren. Nein, das wollen die Oberen hier nicht. Sie wollen den neuen Menschen, der kontrolliert wird, der genau das macht, was die Eliten wollen. Und was wir jetzt auch so erleben, ist letztendlich dieser Schritt dahin, dass letztendlich die absolute Kontrolle kommt. In China ist das schon der Fall, das sind so die Vorreiter. Ich habe jetzt von einem Pastor gelesen, der hat jahrelang im Knast gesessen, hat ihn rausgelassen, hat weiter evangelisiert. Jetzt hat man ihn eingesperrt und hat alle Zimmer mit Kameras so versehen, dass er überhaupt nur noch gläsern ist und nichts mehr machen kann. So sieht es aus. Gott lässt gewähren, aber es muss so kommen. Auch hier in Bethlehem lässt Gott gewähren. Und es ist nicht die Frage, Herr, warum? Sondern es stirbt niemand, sagt Rektor Dietrich von der Stuttgarter, von den APIs damals, 1890. Es stirbt niemand an einer Krankheit, sondern immer am Willen Gottes. Und wir können den Willen Gottes in dieser Weise nicht ergreifen und nicht verstehen. Wir müssen uns hindurch glauben, dass Gott trotzdem barmherzig und gnädig ist. Wenn wir dieses verlieren, dann haben wir keine Chance mehr. Gott lässt sich gegen dem, was wir sehen, nicht verstehen, aber er möchte, dass wir uns hindurch glauben, dorthin, wo er uns haben möchte. Die Kultur des Todes ist ein Kennzeichen der diesseitigen Welt und sie wird auch dann erst beendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Tja, aber das Wunderbare, auch die Zeit des Herodes ging zu Ende. Dort, wo das Morden am größten war, raffte ihn der Tod weg. Wie ein Spuk war diese ganze Szenerie auf einmal beendet. Der Himmel, der im Himmel wohnt, lacht ihrer, sagt Psalm 2. Und so ist es auch. Es geht immer nach der Uhr Gottes. Und die steht nicht irgendwann mal still, oder da glimmt es ein bisschen, da muss man ein bisschen nachschucken. Oder die geht nach. Jede Schreckenszeit ist 10 Tage. Wer Smyrna liest, das Endschreiben, 10 Tage. Keine Sekunde länger, keine Sekunde kürzer. Diese Zeiten sind alle genau bemessen. Und einmal ist Schluss. Einmal wird Rahel nicht mehr weinen. Einmal sind sie gestorben, die dem Kind nach dem Leben brachten. Und wenn du jetzt aus diesem Fremden ausbrechen willst, das gibt es ja, dass man sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich schaffe das nicht mehr. Ich komme aus dem Heulen, aus den Tagträumen, aus den Nachtträumen nicht mehr raus. Es ist wie so eine Spirale, die mich immer weiter herunterzieht. Bleibe, bis ich es dir sage, heißt es dort. Wenn du aus Ägypten heimkehren willst, bleibe, bis ich es dir sage. Denn die Stunden, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Was ist, wenn ich dieses Eis, wenn ich dieses Joch trotzdem abschütteln will? Jeremia sagt uns das, da kommt ein Prophet, hat ein hölzernes Joch her und vor den König Zedekia und zerbricht dieses Joch, sagt, so wird der Feind zerbrochen. Jeremia tritt hervor, Jeremia 29, kannst du es nachlesen, 28, 12 bis 13. Wenn du das hölzerne Joch abschüttelst und zerbrichst, dann bist du frei. Nein, steht nicht dort. Sondern dann bekommst du ein eisernes Joch. Und das wird viel schlimmer als das Joch, was Gott dir aufgelegt hat. Also passen wir auf, dass wir nicht eigenmächtig diese Situationen, in die Gott uns hineingegeben hat, meinen, wegbekommen zu müssen. Das Gebet ist das Erste, was wir brauchen. Und das Zweite ist das Gebet, was wir brauchen. Und das Dritte ist das Gebet, was wir brauchen. Das ist die stärkste Waffe. Und er wird dich aus dieser Höhle, sagt Paul Gerhard, wo dich der Kummer plagt, mit großen Stücken rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du fröhlich sein. Das ist das Zweite, der durchkreuzte Zeitplan ist Gottes Kreuzplan. Den hat Weihnachten für Josef gebracht. Gell, man merkt, müssen wir erstmal durchschnaufen. Es ist einfach so. Und noch einen durchkreuzten Stadtplan. Die Rückkehr stand ja unter der Verfügung Gottes. Klar, Ägypten nicht die Heimat, aber dafür hatte Gott sein Volk ja Kanaan zugesprochen. Jüdisches Land, und Matthäus begründet dann die Rückkehr nach Nazareth, damit erfüllt würde, dass er Nazaräer heißen sollte. Josef, ja, der endlich diese furchtbaren Schwierigkeiten auf besonderen Umwegen ist er nach Nazareth gekommen. Und da wollte er auch bleiben. Ist auch verständlich. Wer möchte dann wieder weiter, wo es jetzt erst einmal eine Familie aufbauen gilt. Endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Endlich hat die Frau auch ein Zuhause. Der Sohn ist im Geschäft. Nazareth als Endpunkt, sein Zielpunkt, sein Fluchtpunkt. In der Stadt Nazareth, da wollte er Wurzeln schlagen. Aber es heißt da, Jesus war kein Nazarener. Ja, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen, sagt schon Nathanael. Das geht doch gar nicht. Mit anderen Worten, die Stadt Nazareth steht für die Niedrigkeit der Herkunft Jesu. Und dann sagt der Prophet auch, ja, er soll Nazarener heißen, auf Aramäisch. Was heißt das auf Deutsch? Er soll Spross heißen. Schau, jetzt wird das ganze große Programm aus Jesaja 11 auf einmal aufgerollt. Dieser Spross, nicht, wenn man so im Frühjahr dann sieht, eine Spross so ein bisschen, da weiß man genau, oh ja, jetzt kommt der Kirschbaum, jetzt kommt der Apfelbaum und jetzt kommt alles aus der Erde raus. Wunderbar, 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 was da alles kommt. Genau das ist es. Als einer der Spross, der hinauswächst, der in die Weite hinausschießt. Deshalb heißt der Sprössling Jesus, hält es ihn auch nicht im Zimmermannsgeschäft. Er wuchs hinaus aus der größer werdenden Handwerkersfamilie. Mit 30 Jahren suchte er das Weite, um nach dreijähriger Wanderschaft dann ja, die eine Stadt zu erreichen, wo er hin sollte. Kurt Marti, der Liederdichter, Pfarrer aus der Schweiz, hat gedichtet, nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht. Nicht Nazareth ist Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das, Kreuz. Dort muss er hin. Dort muss er hin. Dort wird er anstatt der Kinder letztendlich sein Leben lassen. Dort hat er den Gottesplan zu erfüllen, der sein Leben zur Hingabe am Kreuz als Kreuzplan bestimmt hat. Jesus ist bewahrt worden, nicht bewahrt worden vor dem Kreuz, sondern für das Kreuz. Das müssen wir uns überlegen. Weißt du, und wenn jetzt Jesus für das Kreuz bewahrt wurde, dann wird der Heilige Geist dich keine Höhenwege führen. Immer kreuzungsfrei, asphaltiert, keine Schlaglöcher, immer geradeaus. The highway to the sky. Nein, der Geist, der den Heiland ans Kreuz geführt hat, der wird auch dich an das Kreuz führen. Weißt du, das Kreuz ist bitter. Schmeckt uns nicht. Das Kreuz drückt. Das Kreuz ist unangenehm. Und das Kreuz ist ein Todeswerkzeug. Merkst du was? Ich bin mit Christus gestorben. Das ist das Geheimnis des Christseins. Nicht Halleluja-Gebrülle. Hören wir im Himmel machen. Jetzt kommt das Kyrie Eleison. Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich. Nicht die Schuld. Schau nicht auf die Not. Schau nicht auf die Verzweiflung. Seht die Liebe, die endlich alles Liebe zeigt. Gott wird ein Kind, trägt und hebt die Sünd, alles anbetend und schweigt. Zum Schluss möchte ich noch von Georg Konrad Rieger, einem der hervorragenden Kirchengeschichtler und Prälaten aus der Stiftskirche 1750, etwas vorlesen. Er hat über Matthäus dicke Auslegungen, gerade auch zu dem Thema. Es sind die krummen Wege, schreibt er, auf welchen der Herr seine Kinder öfters führt. Er führt Maria und Josef krumm herum und hinum, auf und ab, von Nazareth nach Bethlehem, von Bethlehem nach Jerusalem, von Jerusalem wieder nach Bethlehem, von Bethlehem nach Ägypten, von Ägypten schließlich nach Nazareth. So werden sie von Gott wunderbar geführt. Zweitens, es müssen die krummen Wege, für die Kinder Gottes doch gerade, diese seltsamen und verkehrten Wege doch heilsam und gütig sein. Ja, das macht unser Herr Jesus. Josef heißt, Gott fügt hinzu. Und das will er auch bei dir. Durch all die durchkreuzten Pläne, die wir so haben, der durchkreuzte Stadtplan, der durchkreuzte Zeitplan und der durchkreuzte Wegplan. Ergreif doch einfach diese Geschenke. Es sind wunderliche Geschenke, nicht seltsam, wunderlich, sage ich es einfach, weil sie eine solche Kraft entwickeln, weil wir gesehen haben, auch das Leben Josefs wird durchwachsen und durchstritten und durch, ja, die Zeit verliert sich, Josef wird ja nicht mehr erwähnt, aber das kann uns doch zum Nachdenken und auch zum Trost sein, dass Gott seine Leute wunderbar führt. Durch alle Nöte und durch alles Durchkreuzte hindurch, bis zum Kreuz und bis zur Ewigkeit. Das ist das dreifache Weihnachtsgeschenk unseres Josefs. Ich möchte noch stille sein, wollen wir stille werden und beten. Ja, Herr Jesus, das sind wunderliche und seltsame und doch tröstliche und köstliche Dinge, die wir bei Josef gesehen haben. Herr, lass uns nicht verzagen über unseren durchkreuzten Wegen, die wir alle gut kennen, Herr. Gib uns Kraft, durch dein Wort stillzuhalten, bis du alles wendest. Und wir haben so eine herrliche Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Ach Herr, wenn wir diese Worte nicht hätten und wüssten, du bist der Allmächtige, der Ewige, dem nichts zu kurz und zu klein und zu lang und zu groß ist und vor dem nichts verborgen ist, der all unsere Nöte und Schwierigkeiten kennt. Du sitzt im Regiment. Lass uns dahin durchglauben, Herr Jesus, dass wir nicht irre werden an manchen Dingen, wo wir verstandesmäßig stolpern. Danke jetzt für die Zeit. Danke für Josef und diese Geschichte. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch weitergeleitest. Amen.